So, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Vortrag in unserer Reihe Philosophische Grundbegriffe. Wir haben heute zu Gast Olga Mannheimer aus München. Sie wird über Mündigkeit reden. Mal schauen, ob wir uns hinterher als mündige Bürger hier verhalten können. Frau Mannheimer arbeitet als Autorin, Kritikerin, Publizistin, hat Lehraufträge zum Beispiel an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und ist als freie Lektorin und als Herausgeberin verschiedener Anthologien hervorgetreten. Ich glaube, zuletzt erschien Nur wenn ich lache, neue jüdische Prosa. Ja, wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Viel Vergnügen.
Danke. Herzlichen guten Abend. Es ist besonders schön, hier zu sein, weil ich nämlich zum zweiten Mal bin. Und beim ersten Mal weiß man noch nicht, ob die Einladenden wirklich wussten, was sie tun. Beim zweiten Mal fühlt man sich schon wohler, auf jeden Fall willkommener. Auf dem Weg nach Konstanz habe ich im Zug meine Notizen durchgeschaut. Und das Ergebnis davon, also es gibt eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, ich verzichte auf die Einführung aus Zeitgründen. Die schlechte Nachricht ist, dass wir trotzdem nicht unter einer Stunde, glaube ich, hier beschäftigt sein werden. Wenn es Ihnen zu trocken ist, können Sie auch demonstrieren, ob der Vortrag auf Sie gewirkt hat. Es geht also um Mündigkeit und dazugehörigen Begriffe wie Selbstbestimmung, Entscheidungsrecht, Urteilsfähigkeit und sich einbringen. Wenn es gewirkt hat und Sie der Meinung sind, es ist zu trocken, dann können Sie sich gerne melden. Und dann können wir die Einführung immer noch dazwischen schieben. Würde das auflockern. Aber jetzt ohne Anekdoten, jüdische Witze und anderen Geschichten gleich zur Begriffsbestimmung. Also ursprünglich ist Mündigkeit ein Fachbegriff der Rechtssprache. Es bezeichnet das Befügnis, seine Interessen selbst, also ohne fremde Fürsorge, wahrzunehmen und die Bürgerrechte auszuüben. Das Wort Mündigkeit kommt von dem germanischen Begriff oder althochdeutschen Begriff Mund. Das wiederum leitet sich vom lateinischen mundare ab. Das bedeutet so viel wie schützen. Ich vereinfache jetzt ein bisschen, sonst könnten wir schon eine Stunde über die Etymologie sprechen, aber jetzt so die einfacheren Begriffe. Also Mündigkeit von Mund, Mund so viel wie Schutz. Wer in der Mund einer herrschaftsfähigen Person stand, eines Fürsten, eines Hausherrn, eines Ehemanns, wie auch immer, wer in der Mund stand, stand also unter dem Schutz dieser Person. Das war eine rechtliche Stellung, mit anderen Worten. Unter dem Schutz zu stehen, also unter dem Mund zu sein, bedeutete auch, dass der andere für sie gehaftet hat. Dieses Verhältnis schwebt noch in den Begriffen, in bekannten Begriffen, nämlich an von Mündel und Vormund. Das Problem mit diesem Schutzverhältnis war, dass es nicht ohne Herrschaft ging. Das heißt, wenn Sie in dem Schutz eines Menschen standen, eines Mutherrns, dann hatte er auch die Befehlsgewalt über Sie. Und ich bitte Sie jetzt vielleicht erstmal diesen Gedanken festzuhalten, dass Schutzpflicht, Verantwortung und Herrschaft zusammengehört haben. Ich denke, dass dieser Zusammenhang einleuchtend ist. Wenn ich für deine Handlung verantwortlich bin, also die Konsequenzen davon tragen muss, dann habe ich natürlich das Recht, darüber zu bestimmen, was du tun oder lassen sollst. Im Mittelalter war dieses zeittypische Abhängigkeitsverhältnis ein Verhältnis, das der Abhängige nicht von sich aus lösen konnte. Es oblag dem Mundherr, einen Unselbstständigen, das könnte ein Sklave oder ein erwachsener Sohn sein. Töchter waren es nie, das können Sie sich vorstellen, aber in diese Feinheiten will ich heute nicht einsteigen. Also es oblag dem Mundherr, einen Unselbstständigen in die Freiheit oder in die Selbstständigkeit zu entlassen. Diese Entlassung geschah durch einen rechtlichen Akt, den man im römischen Recht Emanzipation nannte. Der Entlassene kam in die Mündigkeit, das so viel wie frei von Mund bedeutete. also frei vom Schutz und von der damit einhergehenden Befehlsgewalt. Ich fasse jetzt nochmal zusammen. Im Altertum und im Mittelalter war Mündigkeit ein Rechtsstatus. Das heißt, ein Status, den man passiv erlangte. Man brauchte dafür eigentlich sehr wenig Voraussetzungen zu erfüllen, hauptsächlich das Alter. Man durfte auch nicht geistig behindert, wir lassen die Ausnahmen weg. Also das Alter im Prinzip genügte und es hing nicht von irgendwelchen spezifischen Leistungsfähigkeiten ab. Im Laufe der Zeit hat sich dieser Begriff der Emanzipation verändert. Aus dem passiven emanzipiert werden entstand das sich emanzipieren. Und das, in diesem Sinn werden wir auch heute von Emanzipation sprechen. Also emanzipieren, sich emanzipieren im Sinn, sich von einer Abhängigkeit, einer geistigen oder materiellen oder politischen Abhängigkeit zu lösen. Das 20. Jahrhundert war natürlich das große Jahrhundert des sich emanzipieren, angefangen von kolonisierten Ländern über Schwarze in Amerika, über Frauen, Amerika, in Europa, ein bisschen überall. In den 60er Jahren war das große, die große Bewegung war die Frauenemanzipation. Das Ganze war auch, um sich zu befreien von der Abhängigkeit der Männergesellschaft. Ist immer noch nicht zu Ende. So, also in dieser erweiterten Bedeutung, und um die geht es heute, bekommt die Emanzipation einen dynamischen Charakter. Und so auch die Mündigkeit. Es ist nicht mehr eine einfache Rechtslage, in die man passiv gelangt, sondern ein aktiv betriebener Prozess oder eine innere Verfassung, also die Erlangung einer inneren Verfassung, die einen Menschen zu diesem Prozess, sich zu befreien, überhaupt befähigt. Mündig werden bedeutet ein freies, selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Subjekt zu leben und zu handeln. In diesem Sinn hat sich Mündigkeit in der Neuzeit, also seit der Aufklärung, zu einem geschichtsphilosophischen und bildungspolitischen Begriff entwickelt. Wobei, ich muss hier gleich sagen, so neu ist dieses Phänomen auch wieder nicht. Also man ist nicht erst in der Neuzeit, am Anfang der Neuzeit, auf die Idee gekommen, selbstständig zu denken. Auf die Idee sind schon die Griechen gekommen, die griechischen Philosophen der Antike. Und der berühmte Ausspruch sapere aude, der so viel wie vage zu wissen oder vage weise zu sein bedeutet, dieser Ausspruch stammt aus den Episteln, Episteln sind sowas wie Briefe, aus den Episteln des lateinischen Dichters Horaz, der so ungefähr 65 vor Christus geboren wurde. Und berühmt ist dieser Ausspruch geworden, weil er in einer ebenfalls berühmten Definition der Aufklärung auftaucht und zu ihrem Leitgedanken wurde. Ich hoffe, Sie werden das mir danken, dass ich jetzt an dieser Stelle auf die gesamte ideengeschichtliche Entwicklung dieses Gedankens seit dem Altertum bis in die heutige Zeit verzichte, um den Zitatcharakter von Horaz nützend gleich zum 18. Jahrhundert, also zu der Aufklärung, überzugehen. 18. Jahrhundert beginnt eigentlich schon 1688, und zwar in England mit der glorreichen Revolution. Das Ende, also der Sturz der Stuarts, das übergehe ich jetzt ganz schnell. Wir machen keinen Geschichtskurs, nur damit Sie das ein bisschen situieren können. Also diese glorreiche Revolution, die einen geistigen und gesellschaftlichen Emanzipationsprozess einleitet, von England nach Frankreich überspringt. Das würden die Franzosen jetzt übrigens nicht gerne hören. Sie meinen, es war umgekehrt, aber wie auch immer. In Frankreich und in England gibt es eine große Bewegung für die Abkehr von Absolutismus, von der absolutistischen Macht des Ancien Regime zugunsten des Liberalismus, wobei auch das Konzept der Menschen- und Bürgerrechte entwickelt wird, das dann den Weg für die französische Revolution vorbereitet. Das nur, um das zeitlich zu situieren. All diese Ideen, die in Frankreich und England brodeln, werden auch in Deutschland mit zunehmendem Interesse rezipiert. Was ist Aufklärung? So lautet die Frage, die eine Zeitschrift, und zwar die Berlinische Monatszeitschrift, im Jahre 1784 an ihre Leser richtete. Im 18. Jahrhundert, muss man sagen, haben die Zeitungen Leute nicht nur belehrt, sondern haben ihre Leser ab und zu auch befragt. Und die Antwort auf diese Frage formulierte ein gewisser Immanuel Kant, ein Philosophieprofessor aus Königsberg, geboren um 1724, der dann eine ziemlich ansehnliche Karriere als deutscher Meisterdenker machte und sogar meinen Kindern bekannt ist, weil ich glaube, er hätte fast neulich eine Fernsehsendung gewonnen als einer der großen, also ich habe es nicht gesehen, ich habe also irgendwie, stellte sich raus, er wäre also ein Star fast geworden bei RTL oder so, als einer der wichtigsten Deutschen. Ich weiß nicht, ob er es wirklich gewonnen hat, er hätte sich dann wahrscheinlich im Grab umgedreht. Aber jedenfalls ist er mittlerweile richtig berühmt, weil er auch bei RTL erwähnt worden ist. Damals war er also nur so in Deutschland bei den Intellektuellen bekannt. Nicht zuletzt, also nicht nur in Deutschland übrigens, also auch in Frankreich hat man ihn rezipiert und bis heute diskutiert man seine Gedanken. Also Foucault hat, ich habe 8 Bücher mitgeschleppt im Zug, muss ich dazu sagen. Und auch das muss ich schon wirklich loswerden, damit Sie das zu schätzen. Ich werde aus keinem dieser Bücher jetzt vorlesen. Ich habe sie völlig umsonst geschleppt und sie sind auch noch schwer gewesen. Ich erspare Ihnen die ganze Geschichte der französischen Rezeption und Diskussion um Kant herum, um ihn jetzt nur kurz zu zitieren. Also, auf diese Frage antwortet Kant in der berühmt gewordenen Schrift Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung? 1784. Er schreibt Folgendes. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus einer selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner, Verstandes meint er, ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude, da haben wir den Horaz wieder. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Interessant an dieser sehr komprimierten Definition ist, dass Kant die Unmündigkeit als einen selbstverschuldeten Zustand bezeichnet. Selbstverschuldet bedeutet, man kann es selber auch ändern. Vorausgesetzt, man entwickelt oder man hat schon die dazu erforderliche Entschlusskraft, den Verstand setzt er ja offensichtlich schon voraus. Also wenn Kant zufolge die Aufklärung das Ende der Unmündigkeit markiert, dann heißt es natürlich im Umkehrschluss der Anfang von Mündigkeit. Im Sinne einer intellektuellen Emanzipation. Und in diesem Sinne verwandelt jetzt diese Definition eine ehemals statische Kategorie, die Kategorie der Rechtslage, in eine dynamische Kategorie. Dynamisch in dem Sinn, dass es zu einem aktiven Befreiungsprozess wird. Kant ist vor circa 200 Jahren gestorben. Vor 2 Jahren hat man also groß auch, vielleicht anlässlich dessen, weil beim RTL fällt mir gerade ein. Genau, also vor 2 Jahren war er also ein bisschen überall in den Medien, weil er da gerade 200 Jahre tot war. Sein Programm aber, diese Schrift, was ist Aufklärung, formulierte Programm, ich weiß nicht, ist eigentlich ein Entwicklungsauftrag. Also dieses Auftrag oder Programm ist nach wie vor gültig. Man könnte fast sagen, es ist aktueller denn je. Aber es hat einen etwas anderen Charakter bekommen, als es vielleicht zur Zeit Kant hatte. Was im Altertum ein rechtlicher Begriff war und in der Aufklärung eine neue Bewegung bezeichnete, ist heute im Zuge der gesellschaftlichen Veränderungen zu einer allgemein anerkannten, fest etablierten Norm geworden. Also das postuliere ich jetzt erstmal. Also nach dieser Norm, diese Norm besagt, dass der Mensch sein Leben aktiv und aus freier Einsicht gestalten soll, dass er seine Pflichten und seine Rechten kennt und wahrzunehmen in der Lage ist, dass er selbstbestimmt und verantwortungsfähig Entscheidungen trifft, denkt und handelt. Also wenn sich jetzt Mündigkeit zu einem Normbegriff entwickelt hat, stellt sich natürlich die Frage, inwiefern wird diese Norm erfüllt? Vor allem, ich betone noch einmal, Erwachsensein Und bürgerliche Rechte haben genügt heute nicht, um mündig zu sein. Also früher war das eine Frage des Alters und heute ist es dann doch schon eher eine Frage der Reife, inneren Reife. Und der dazu erforderliche kritische Verstand, den man also auch mit Reife assoziiert, soll der Idealvorstellung nach sich auf alle Kategorien des Lebens beziehen, also auf moralische, religiöse, geistige, ökonomische, gesundheitliche, ernährungstechnische, was Sie wollen. In erster Linie aber taucht der Begriff Mündigkeit und Autonomie immer im Kontext der Politik und des Bildungswesens. Das sind deren Lieblingszielbegriffe geworden. In der Politik, weil Mündigkeit eine Voraussetzung für eine demokratische Gesellschaft ist. Solche Geschäfte, also demokratische Gesellschaften nach unserem Verständnis, können sich nur durch selbstdenkende Menschen erhalten und entwickeln. Ich zitiere jetzt mal Adorno, von dem ich 3 Bücher gelesen habe, extra, und ich habe ein Zitat jetzt noch behalten, oder 2. Theodor Adorno, der Frankfurter Philosoph von der Frankfurter Schule der Nachkriegszeit. Demokratie beruht auf der Willensbildung eines jeden Einzelnen, wie sie sich in der Institution der repräsentativen Wahl zusammenfasst. Also Willensbildung eines jeden Einzelnen. Willensbildung setzt natürlich die Entfaltung der freien Urteilskraft voraus. Und damit kommen wir jetzt zu der Pädagogik und ihren Erziehungsziel. Und der, Sie werden überrascht sein, lautet Mündigkeit. Das Bildungswesen folgt normalerweise in jeder Gesellschaft natürlich den Anforderungen und Wertvorstellungen der Zeit und dieser Gesellschaft. Der pädagogische Auftrag in einer demokratischen Gesellschaft ist logischerweise, einen Menschen dazu zu erziehen, dass sie autonom an politischen und wie es immer heißt, an politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben bewusst teilnehmen können. Einer der wichtigsten Ziele der Aufklärung war übrigens und auch eine der größten Wende im Erziehungswesen war die Demokratisierung des Wissens, also sprich Volksbildung. Was heute für Sie wahrscheinlich eine Selbstverständlichkeit ist, dass sich Schule und Erziehung an alle richtet, das ist ein relativ neues Phänomen. Also, dem gegenwärtigen Bildungsideal nach bestehen die Grundlagen für die freie Urteilskraft des Individuums. Entschuldigen Sie, was? Ich habe nämlich hier Zitate. Ich wollte Ihnen ein bisschen auch die Sprache, die in diesem Rassismus oft so verdreht. Gut, wir halten fest, freie Urteilskraft ist eine Voraussetzung der funktionierenden Demokratien. Ich wollte Ihnen eine Sache demonstrieren, weil ich merke, ich kann es nicht. Wir kommen später noch auf die Sprache zu sprechen. Und ich wollte auch so ein paar Beispiele indirekt geben für diesen besonderen erziehungspolitischen Diskurs, dem ich das in meinen Vortrag einflechte. Ich schaffe es nicht. Also ich kann diesen Diskurs einfach nicht reproduzieren, ohne das direkt vom Blatt abzulesen. Also bei Kant heißt es noch, dass der größte Teil der Menschen den Schritt zur Mündigkeit für sehr gefährlich halte. Dafür sorgen schon jene Vormünder, die Oberaufsicht über sie gütigst auf sich genommen haben. Nachdem sie ihr Hausvieh, damit sind die Menschen gemeint, zuerst dumm gemacht haben und sorgfältig verhüteten, dass diese ruhigen Geschöpfe ja keinen Schritt außer dem Gängelwagen, darin sie einsperrten, wagen durften. Gängelwagen war sowas wie für Kinder, damit sie nicht umfallen. Also keinen Schritt außer dem Gängelwagen, darin sie einsperrten, wagen dürften, so zeigten sie ihnen nachher die Gefahr, die ihnen droht, wenn sie es versuchen, alleine zu gehen. Mir scheint, dass es heute eher umgekehrt ist. Mündigkeit gilt als ein Persönlichkeitsideal und der öffentlichen Meinung nach, wobei die öffentliche Meinung wäre vielleicht auch das, was anstelle der Formen, von denen Kant spricht. Also nach der öffentlichen Meinung ist es eher gefährlich oder auf jeden Fall nachteilig, wenn man diesen Alleingang nicht wagt. wenn man Entscheidungen und Überlegungen anderen überlässt und sich ihrer Fürsorge anvertraut. Wir sprechen jetzt von der Theorie. Die ganze Zeit referiere ich über geltende normative Vorstellungen zu diesem Begriff. Ich vertrete hier nicht meine Meinung, sondern ich habe eine Zusammenfassung des aktuellen Diskurses hier versucht. Zusammenfassend, Kant geht von Verhältnissen aus, in denen die Mächtigen die Selbstständigkeit verhindern wollen und das Volk, die Menschen, diesen selbstständigen Gang nicht wagt. Allen offiziellen Erklärungen nach ist es heute anders. Die Menschen wollen selbstbestimmt sein, die Machtinstanzen wollen eine autonome Bevölkerung. Im Grunde sind sich alle einig, es herrscht die schönste Übereinstimmung. Scheinbar. Also die Frage ist jetzt, was beide Seiten wirklich wollen. Bis jetzt habe ich von dem offiziellen Diskurs referiert. Und jetzt schauen wir uns mal an, inwiefern das wirklich eingelöst wird. Zunächst die Frage, was wollen die Machtinstanzen? Kurz zu unserer Zeit, Sie haben es bestimmt schon alle mitbekommen, dass wir in Zeiten leben, die durch Globalisierung, durch rasante Entwicklung der Technologie, durch Umwälzungen und Wandelprozesse allerlei geprägt ist. Diese Veränderungen bieten sehr viele Möglichkeiten, aber sie lösen auch Ängste aus. So ist es immer in Umbruchszeiten, das 18. Jahrhundert war auch so eine Zeit, und auch das 19. und das sind eigentlich immer Umbruchszeiten. Also die industrielle Revolution hat auch diese Chancen und auch diese Ängste ausgelöst. Also auf der anderen Seite Chancen und Hoffnungen, auf der anderen Seite aber auch Sorgen, Zweifel, Überforderungsgefühle, Zukunftsängste natürlich und vor allem auch da entsteht so eine gewisse Skepsis daran, ob die Instanzen, die für diese Umbrüche zuständig sind, ob sie wirklich wissen, was sie damit tun, was sie da tun. Und diese wachsenden Verunsicherung, die Sie vielleicht auch, wenn Sie einfach nur die Medien rezipieren, die spüren Sie wahrscheinlich oft, vielleicht auch innerhalb Ihrer studentischen Verbindungen, also Renten, was wird mit der Zukunft und so weiter. Diese Verunsicherung wollen öffentliche Appelle an Selbstständigkeit und an Wertorientierung begegnen. Und zwar überall, in der Wirtschaft, in der Politik, im Gesundheitswesen, in der Schulen, in allen Lebens- und Gesellschaftsbereichen hat das Mündigkeitskonzept heute Hochkonjunktur. Wenn Sie also mal ganz kurz nur so eine normale Tageszeitung durchblättern oder zwei, dann werden Sie sehr schnell sehr, sehr viele Sätze, ich wollte Ihnen eine Collage machen, aber dann, gut, ich mache es kürzer. Ich dachte heute mal ohne Mediashow. Verlassen Sie sich einfach so auf mein Wort. Wenn Sie eine Zeitung lesen, dann werden Sie finden, dass mündige Zeitgenossen aus 25 Staaten jetzt gemeinsam ein neues Europa bauen. Und mündige Bürger sanieren natürlich das demokratische Gemeinwesen. Mündige Mitarbeiter, so sehr viele Wirtschaftszeitungen, mündige Mitarbeiter, so ihre Bosse bringen ihr Wirtschaftsunternehmen nach vorne. Mündige Patienten werden heute zu Co-Produzenten ihrer Gesundheit und nebenbei helfen sie auch noch mit, das marode Gesundheitssystem zu entlasten oder zu sanieren. Vorausgesetzt, sie sind mündig, weil sonst belasten sie es natürlich. Deswegen wollen wir nur mündige Patienten. Mündige Schüler werden zu Teampartner ihrer Lehrer. Gemeinsam rücken sie dann den PISA-Turm zusammen. Also Verbraucher, Migranten, Eheleute, Sozialhilfeempfänger, Renteranwärter, alle sollen selbstständig denken und autonom handeln. Das gilt sogar heutzutage für Abgeordnete und Regierungsmitglieder und sogar für Lehrbeauftragte. Die sollen jetzt auch schon autonom und selbstständig. Früher sollten sie akademischen Traditionen folgen und einfach nur das wiederholen, was sie gelernt haben. Jetzt sollen sie schon selber Vorträge entwerfen. Gut. Aus dem Recht eines jeden Bürgers an der Gestaltung der Gesellschaft teilzunehmen, ist jetzt eine Aufforderung und gar eine Pflicht geworden. Und bevor wir prüfen, inwiefern wir dieser Aufforderung nachkommen oder nachkommen wollen, möchte ich mal mit Ihnen kurz prüfen, was hinter dieser Aufforderung wirklich steckt. Instanzen der Macht, also Vorstände, Oberhäupter der Regierung, der Kirche, der Wirtschaft, auch der Bildungs- und Kulturpolitik, jedenfalls alle Vertreter der Obrigkeit standen immer und stehen immer noch naturgemäß in einem spannungsreichen Verhältnis zu kritisch Denkenden. Das liegt, glaube ich, nah. Dazu ein schöner Spruch von dem Kanzler Otto von Bismarck, ungefähr vor 100 Jahren, sagte er: Je weniger die Leute wissen, wie Würste und Gesetze gemacht werden, desto besser schlafen sie. Interessant ist, desto besser schlafen sie. Er hat auch besser geschlafen, wenn sie nichts gewusst haben, natürlich. Also das war schon damals nicht so einfach für die Regierenden und heute ist es noch schwieriger geworden, weil in demokratischen und pluralistischen Zeiten wie die unsere ist die Macht der Herrschenden mehr denn je, auf jeden Fall mehr als früher, von der Zustimmung ihrer Subjekte abhängig. Subjekte, das sind Sie, das sind die Wähler, das sind die Kirchengänger, das sind die Gemeindemitglieder, das sind Konsumenten, Kunden, Fernsehzuschauer. Jeder ist heute ein Subjekt, der über andere bestimmen kann, indem einfach eben seine Kaufkraft, seine Einschaltquote oder seine Wahlstimme entzieht. Das kritische Denken, diese Subjekte zu fördern, würde bedeuten, zu riskieren, dass sie eben einem dann ihre Zustimmung wirklich entziehen. Fangen sie an zu meckern, zack, schalten sie auf einen anderen Fernsehen oder kaufen eine andere Margarine. Und es gibt übrigens bestimmte Schlagworte, die auf diese automatische Zustimmung, die die Herrschenden heute brauchen, abzielen. Ich weiß nicht, ob Sie das so mal so Begriffe wie intelligente Lösungen, Ergebnisse, auch schön ergebnisorientierte Lösungen, voneinander lernen, Dialog der Kulturen. Das sind so alle Geschichten, wo wir alle gleich so anfangen, zustimmend zuzunicken. Und der Appell an die unvoreingenommene Urteilskraft, ich kann es kaum aussprechen, unvoreingenommene Urteilskraft, Berufspolitiker können das im Traum, ist auch so ein Schlagwort, das auf den Zustimmungszweig zielt. Also worauf ich Sie hinweisen will, ist, dass hinter diesem ganzen Mündigkeitspathos oft eine beifallheischende Manipulierung stecken kann. So, wie sind wir in der Zeit? Ich wollte Ihnen vielleicht, zu diesen, wissen Sie, es gibt eine Liste, die habe ich mir jetzt für den Zug mitgenommen. Ich wollte sie immer lesen, ich komme nicht dazu und denke, das muss man sich anschauen. Es gibt eine Liste von Henrik Broder, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, ein unter anderem Spiegeljournalist, bekannt zu seiner sehr satirischen Feder. Der hat eine Homepage oder Webpage, wie das heute heißt, und darauf finden Sie eine Liste mit dem Titel Formeln und Sprüche, die wir persönlich übel nehmen und deren Gebrauch wir mit dem sofortigen Abbruch der Kommunikation ahnden. Ich dachte jetzt mal, statt einer Einführung zum Beispiel, gebe ich Ihnen ein paar Beispiele von dem, was Bruder als disqualifizierend nennt. Sich im Thema vertiefen, sich im Thema wiederfinden, den Turbo drin haben, im zwischenmenschlichen Bereich. Ich weiß nicht, was hat er gegen zwischenmenschliche Bereich? Das habe ich auch schon gebraucht. Näher an die Wirtschaft rücken, das habe ich zum Beispiel nie gesagt. Konstruktive Fantasie. Bei manchen muss man nachdenken. Was, wieso? Aha, weil Fantasie. Okay, gut, schon. Mix sämtliche didaktische Möglichkeiten. Erwerb zeitgemäße Kulturtechniken. Halbwertszeit des Wissens, sehr aktuell jetzt mit dem Fußballjahr. Handlungsorientierte, praxisnahe Unterricht. Den habt ihr hier bestimmt auch. Begabungspotenziale ausschöpfen. Was man die ganze Zeit an der Fachhochschule, was hat er gegen Begabungspotenziale? Also dann denkt man, ach naja, stimmt, okay, gut, werde ich nicht mehr sagen. Auch schön. Unternehmerische Gesamtverantwortung, eigenverantwortliche Mittelverwendung, sich strategisch ausrichten, zeitnahe pragmatische Lösungen anstreben, Kopfnoten, gut. Da müssen wir ein Stück weit drauf schauen. Das ist mein Lieblingsbegriff. Verhaltensoriginelle Jugendliche mit Migrationshintergrund. Abnicken, durchnicken, eintakten, durchdeklinieren, durchregieren, eine erkennbare Handschrift tragen, nach allen Seiten offen sein, soll man auch nicht sagen. Schnittmenge, in Klammer schreibt er, neues Lieblingswort von Heide Simonis und Sabine Christensen. Der ist wirklich gemein, aber er hat recht. Und wenn man es einmal gelesen hat, Sie schalten den Fernseher und Sie hören da und Schnittmenge und denken, das gibt es doch nicht. Und das habe ich früher auch noch gesagt. Also Sie können, das geht seitenweise, ich könnte auch seitenweise davon zitieren, muss ich gestehen. Also auch solche Sachen, ich bin betroffen, ich bin echt irgendwo betroffen. das macht mich betroffen, ich bin ein Stück weit betroffen und so weiter. Aber auch Tränen gelacht, passen Sie auf. Nicht nur die Politiker werden hier, schauen Sie mal. Tränen gelacht, zum Heulen schön, auch verpönt. Und wenn man das einmal, wenn einer einmal mit dem Finger drauf gezeigt hat, schon sagt man, ja, stimmt, sozialverträglich. Was hat er gegen sozialverträglich? Und wenn man sich überlegt, naja, irgendwie soll man es vielleicht doch nicht verwenden. Also wenn Sie Lust haben, Henrik Broder, irgendwas.de findet man ja. Sie sind ja sehr fit in diesen Sachen, fitter als ich. Das werden Sie schon im Internet finden. Ich habe übrigens noch, so um mich ein bisschen auf den Vortrag einzustimmen, vorher die Nachrichten gehört, in der Hoffnung, vielleicht kommt jetzt was ganz Tolles, also zum Beispiel bei der Grundsatzdebatte, da kam jeden Tag Selbstbestimmung, Selbstverantwortung, Übernahme, Eigenverantwortung, wunderbar, den ganzen Tag lang. Dachte, vielleicht kommt heute auch was Schönes. Das Einzige, was heute wirklich in der Richtung kam, war, dass der iranische Präsident von seinem Selbstbestimmungsrecht Gebrauch machen will, Atomwaffen zu haben. Das passt jetzt weniger zu unserem Thema. Aber was heute irgendwie die ganze Zeit, vor allem wenn Sie die Nachrichten und den Werbeblock mitnehmen, werden Sie eine interessante Sache feststellen, dass von Regierungschef über Versicherung, Banken bis hin zu Produzenten von Zahnprothesen, Haftcremen, alle Ihnen sagen, verlassen Sie sich auf uns. Das ist eine Apothekenzeitschrift, verlassen Sie sich auf uns. Einerseits wollen Sie alle mündige Bürger, aber keiner sagt, kommt her und prüft uns, kritisch, schaut her, was. Nein, verlassen Sie sich auf uns. Das ist das, was Sie, und schauen Sie sich mal Nachrichten und Werbespots an. Dazu vielleicht noch, ja, wenn wir Zeit haben, ein Text von einem deutschen Publizisten, Dichter und Philosophen Hans Magnus Enzensberger. Dieser Text stammt aus dem Jahr 1962, das werden Sie auch an der Sprache merken, welche Zeit das ist. Und in diesem Text bezeichnet Enzensberger die Bewusstseinindustrie als die eigentliche Schlüsselindustrie des 20. Jahrhunderts. Ich zitiere. In den Meinungen, Urteile und Vorurteile verbreitet werden, versucht diese Art von Industrieerzeugnissen, die existierende Herrschaftsverhältnisse, gleich welche Art sie sind, zu verewigen. Wir sprechen von der Bewusstseinindustrie. Sie soll Bewusstsein nur induzieren, um es auszubeuten. Ihr Produkt ist immateriell. Wer Herr und Knecht ist, das entscheidet sich nicht nur daran, wer über Kapital, Fabriken und Waffen, sondern daran, wer über das Bewusstsein des anderen verfügen kann. Also auch wenn das jetzt in einem heute überholt wirkenden linksmilitanten Jargon verfasst ist, Text also ist über 40 Jahre alt, der Inhalt hat immer noch Gültigkeit, erschreckenderweise. Die Sprache hat sich geändert, aber ich glaube, er würde es heute immer noch so sagen, nur in einer etwas weniger militanten Form. Und damit kommen wir zu dem eigentlichen Dilemma der Mündigkeit in ihren aktuellen Bedeutung. Ich rekapituliere kurz. Also die Strukturen der heutigen Lebensbedingungen sind komplex. Urteilsfähigkeit setzt natürlich Kenntnisse voraus. Also um kritisch reflektieren zu können, bedarf es etwas mehr als einen oberflächlichen Allgemeinwissen. Und das sich zu besorgen, ist schon, finde ich, nicht mal so einfach. So, die Kenntnisse, die wir bedürfen, liefern uns Instanzen und Medien, die von der Zustimmung ihrer Rezipienten abhängen. Das bedeutet, dass sie nicht nur die Informationen liefern, sondern dass sie gleichzeitig ihre Vormachtstellung rechtfertigen müssen, sprich auf ihre zweifellose Kompetenz hinweisen müssen. Und gleichzeitig sollen sie kritisches Denken fördern. Also es ist ein bisschen so, als würde ich jetzt einerseits Ihren Beifall zu meinem Vortrag über Mündigkeit erzwingen wollen und sie gleichzeitig auf die Lücken, Widersprüche, Versprecher, Strukturdefizite, rhetorische Unbeholfenheit, falsches Deutsch, Grammatikfehler und insgesamt mangelnde Kenntnislage aufmerksam machen würde. Übrigens, es würde mich natürlich sehr freuen, wenn Sie das alles erkannt hätten. Je kritischer, desto besser. Doch. Ich mag das, wenn man mir sagt, war ziemlich blöd, was Sie da erzählt haben und schlecht formuliert was auch noch. Und übrigens, also von den griechischen Philosophen haben Sie offensichtlich gar keine Ahnung. Das hat man ja gemerkt, auch wenn Sie es versucht haben zu verstecken in einem, ich mache jetzt einen großen Sprung, haben wir alle durchschaut. Ich mag das. Aber wenn ich ehrlich bin, wirkliche Urteilsfähigkeit würden Sie jetzt eigentlich beweisen, wenn Sie sagen würde, ach, das Beispiel ist ganz schlecht gewählt. Das wäre ein mündiges Verhalten. Gut, um ein besseres Beispiel aus der aktuellen Politik zu wählen. Also es heißt natürlich Regierung, was wollen die Regierungen? Sie wollen mündige Bürger, aber sie wollen vor allem die Mehrheit, wie wir wissen. Was wollen Demokraten? Spruch von Gerhard Polt aus Bayern. Was wollen die Demokraten? Sie wollen die Mehrheit. Stimmt. Und ganz besonders in Europa brauchen wir mündige Bürger. Vor zwei Jahren, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, vor zwei Jahren haben sich so ungefähr 25 Staatschefs, also alle europäischen Staaten, auf einen gemeinsamen Entwurf zu einer europäischen Verfassung geeinigt. Die haben sich ziemlich schnell geeinigt und dann sollten sie sich nur noch mit ihrem Volk darüber einigen. Das würde das ein bisschen komplizierter, weil dann sollte dieser Verfassungsentwurf in jeden einzelnen Staat der Europäischen Union ratifiziert werden, mitunter, nicht in Deutschland, aber in vielen anderen Ländern, durch Volksentscheid, damit, so die Berichterstattung, damit die Politik dem Willen und der Mündigkeit der Bürger gerecht wird und das Europa der Bürger, immer der Bericht, keine hohle Phrase bleibt. Man bemerke, das bleibt. Gut, das Ergebnis dieser Volksabstimmung, die erste war in Spanien im Februar 2004 und das Ergebnis der Volksabstimmung zu europäischen Verfassungsentwurf hat bewiesen, dass die Spanier, so jetzt die Medien, dass die Spanier in der Lage sind, selbst über ihr Schicksal zu entscheiden. Sie haben sich nämlich für die Verfassung ausgesprochen. Trotz nachdrücklicher Aufforderung ihrer Regierungschef sind aber die Franzosen und die Holländer dem spanischen Beispiel nicht gefolgt. Und man sagte, nehmt euch ein Beispiel, da sind mündige Bürger, die können selbstständig Ja sagen, schön, macht das auch so. Nein, die Franzosen und die Holländer haben dieser Verfassung ein klares Nein, also überwältigende Mehrheit, Nein entgegengeschleudert und damit, also erstens den europäischen Integrationsprozess behindert. Nicht die Politiker, das waren also diese Neinsager, die das Europa nicht entstehen lassen. Und dann haben sie auch noch alle Welt, ich weiß nicht, jedenfalls haben sie vielen Politiker und Berichterstatter, wenn man ihnen glaubt, gezeigt, dass sie das für das neue Europa notwendige Urteilskraft, Entscheidungsfähigkeit, Reife, die Begriffe barrieren. Jedenfalls, sie haben gesagt, sie haben das alles nicht. Das sind keine mündige Leute. Und warum? Weil sie Nein gesagt haben, also sind sie nicht entscheidungsfähig. Übrigens, in diesen Berichterstattungen wurde nur sehr selten erwähnt, dass einer der Hauptargumente der Franzosen, ich weiß nicht, wie es in Holland war, ich rezipiere nur die französischen Medien, also ein sehr häufig auftretendes Argument, das in der deutschen Presse fast nie erwähnt wurde, war, dass dieser Entwurf zu der europäischen Verfassung aus, ich weiß nicht, 600, 800 Seiten Text besteht und dass die meisten Berufspolitiker nicht in der Lage waren, das zu lesen. Geschweige denn zu verstehen. Kein Mensch verstand, was drin stand. Und die Franzosen haben gesagt, wir stimmen nicht zu, weil wir können das überhaupt nicht verstehen und wir haben keine Lust, 800 Seiten zu lesen. So. Also nicht entscheidungsfähig. Sie haben sich vor der ganzen Welt, so einige Politiker, als unmündig gezeigt. Können Sie meinen Argumenten folgen? Was die Logik der Medien und der Politiker ist. Entscheidungsfähig sind sie, wenn sie zustimmen. Wenn sie protestieren oder ablehnen, dann sind sie nicht entscheidungsfähig, dann sind sie unreif. Das ist so ungefähr. Aber wir wollen natürlich mündige Bürger. Also wir wollen mündige Bürger, die selbst aus freien Stücken Ja zu dem sagen. was wir ihnen anbieten. Das ist ungefähr die Logik. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie repräsentativ dieses Beispiel ist, aber ich denke, es gibt noch andere, die zeigen, dass die Instanzen der Macht nach ihrer Aufforderung nach Mündigkeit nicht immer ganz konsequent sind. Ah ja, da gibt es ein schönes Zitat von Paul Valéry, ein französischer Dichter und Denker. Er hat das so tel quel, kurz nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, erschienene Schriften, und er hat einmal gesagt, früher bestand die Politik in der Kunst, Menschen davon abzuhalten, sich in Dinge einzumischen, die sie was angehen. Heute besteht sie darin, sie dazu zu zwingen, über Dinge zu bestimmen, von denen sie keine Ahnung haben. Ungefähr Ende der 40er Jahre und leider auch noch aktuell. Gut, also nachdem wir jetzt das Interesse der Obrigkeit geklärt haben, kommen wir zu der Frage, was will der Durchschnittsmensch? Wir machen jetzt hier mal so unsere eigene kleine Volksabstimmung, würde ich sagen. Die FDP hat damals eine Volksabstimmung zu Volksabstimmung gemacht, um zu zeigen, dass sie wirklich den Willen der Bürger respektieren wollen. Haben sie im Internet Leute befragt, ob sie eine Volksabstimmung wollen. Und nachher mehr oder weniger dargestellt, sie haben eine gemacht. Die anderen wollten nicht. Gut, unsere private Konstanzer Fachhochschule Volksabstimmung. Ich möchte gerne wissen von Ihnen, wer möchte jetzt hier mündig sein? Sie können per Handzeichen vielleicht. Wer möchte mündig sein? Ja, energisch. Also die Mündigen, die sind energisch, die machen also nicht so ein bisschen, also entweder mündig oder nicht mündig. Also erstmal die entschieden Mündigen. Wow, oh, gut. Wer will nicht mündig sein? Ich weise darauf hin, dass das Ergebnis dieser Umfrage keine Folgen für Ihre Note oder Abschlussprüfungen hat. Wahrscheinlich nicht mal für die Europäische Verfassung. Also Sie können jetzt, will hier irgendjemand nicht mündig sein? Oder ist sich jemand nicht sicher? Gut, das freut mich, dass Sie so reagieren, sonst hätte ich jetzt mein ganzes Konzept nämlich über Bord werfen. Also ich bin nämlich schon davon ausgegangen, dass Sie alle mündig sein wollen oder zumindest schweigen. Und so kann ich weiter in meinem geplanten Vortrag verfahren. Also tatsächlich, wer möchte schon von sich ernsthaft, wer möchte von sich schon sagen können, dass er zu selbstständigen Urteilen und zur autonomen Handlung nicht fähig ist? Zumal diese Fähigkeit zur Mündigkeit, Selbstbestimmung, Selbstverantwortung, was Sie wollen, diese Fähigkeit verspricht ja auch eine ganze Menge tolle Dinge. Sie verspricht Freiheit, Augenhöhe, Gleichheit, alles bei Broder übrigens, Gleichheit unter Gleichen, Augenhöhe, Symmetrie zwischen Bürger und ihren politischen Vertretern. Das Ende des herablassenden Paternalismus, eine sinnerfüllte Lebensgestaltung, Wahlfreiheit, Selbstbestimmung ohne Ende, kurz die ultimative Emanzipation. Man steht gut da und im Grunde macht das alles auch noch Spaß, so auf Augenhöhe, so gleich unter gleichen. Ich finde es toll, ich bin ein bisschen zu klein dafür, also es muss trotzdem immer noch, aber im Prinzip geistig bin ich dann jedenfalls total auf Augenhöhe, das ist schon was. Ja, warum ist das alles nicht so einfach? Theoretisch ist doch alles in Ordnung. Nur das Problem mit der Mündigkeit, sollte es sie geben überhaupt, ist, dass sie ein Ziel ist. Und ein Ziel heißt, es ist keine gegebene Wirklichkeit. Wir sind nicht so weit. Mitterlich sagt, Alexander Mitterlich, ein Psychologe und auch Philosoph, sagt diesen provokativen Satz, niemand von uns ist mündig. Das bedeutet, es ist ein Entwicklungsprozess, das ist nie ein erreichter Zustand. Und noch einmal, heute geht es bei der Mündigkeit nicht um die Zusage bürgerlicher oder individueller Rechte, sondern um die Fähigkeit, es geht um die Fähigkeit, diese Rechte in Anspruch zu nehmen. Und damit wird die Sache schon etwas kompliziert. Also das Einzige, was wir mit Gewissheit sagen können, ist, dass ein Mensch als Erwachsener im rechtlichen Sinne mündig ist. Aber leider nur im rechtlichen Sinne. Ab einem gewissen Alter können Sie tun und lassen alles, was das Gesetz erlaubt. Das bedeutet aber noch nicht, dass Sie immer wissen, was Sie tun und lassen sollten. Das ist das Problem. Es gibt also um die Fähigkeit zwischen verschiedenen Möglichkeiten, heute gibt es deren besonders viele und immer mehr, schon allein bei der Zahnprothese Haftpasten geht es los. Und das geht über Versicherung, politische Möglichkeiten. Die Möglichkeiten werden immer größer. Und mündig bedeutet, überhaupt sie zu kennen, sie auseinanderzuhalten und sich für das eine oder andere entscheiden zu können. Ein demokratisches System setzt diese Fähigkeit voraus, sonst wäre es ein rein formelles System und keine echte Demokratie. Also Demokratie, die funktionieren, funktionieren nur dank mündiger Menschen. Ich überspringe. Also okay, deswegen das, was ich am Anfang gesagt habe, das ist der logische Schluss daraus, ist, dass Demokratien davon ausgehen müssen, dass ihre Bürger mündig sind. Sonst fühlen sie sich selber ad absurdum und deswegen ist es zu einer Norm geworden heutzutage. Nur wenn man Mündigkeit als Rechtsstatus per Gesetz etablieren kann, so verhält es sich mit der inneren Verfassung eines Menschen, mit den geistigen und charakterlichen Fähigkeiten etwas anders. Also wir können heute zum Mond fliegen, wir können Menschen klonen, eckige Melonen und genresistenten Mais züchten oder ich weiß nicht, oder umgekehrt, eckige Menschen züchten und Melonen klonen, also wie auch immer. Bei allem Fortschritt hat man noch immer kein Mittel gefunden, Urteilsfähigkeit durch Wissenschaft oder per Gesetz durchzusetzen. Das Problem mit dem kritischen Verstand, das ist dasselbe wie mit der Liebe oder mit der Spontanität, und das ist also Individualität, Selbstbestimmung, was auch immer. Es ist eine Frage von der inneren Disposition oder noch verschiedene Faktoren, wie lange sie Windeln getragen haben oder was weiß ich. Also es kommt alles zusammen, ob sie fähig sind, spontan, individuell, selbstbestimmt zu sein. Das müssen Menschen schon selber aufbringen. Es gibt also zu diesen Vorstellung, dass einer ihnen befällt, du sollst selbstbestimmt sein, also so wie du sollst jetzt spontan sein. Da gibt es eine Szene in einem Film von Monty Python, die ich dazu sehr gut finde. Ich weiß nicht, das ist eine Szene, wo seine ganze Schar von Anhängern um einen Guru zusammenkommt und er feuert sie an und er sagt, ihr seid alle Individualisten und sie schreien, yeah, und dann sagt er, ihr seid alle was ganz Besonderes und die ganze Menge brüllt, ja, und jeder von euch ist einzigartig, ja, und einer steht da und sagt, ich nicht, und er wird dann niedergebuht. So viel also zu diesen Befehl, Bestimmung, Norm, wir sollen mündig, selbstbestimmt, autonom sein. Meine Einsicht, kritische Verstand, Selbstbestimmung selber entwickeln, gut, na, dann entwickeln wir es halt. Warum nicht? Also ich find's eigentlich ganz gut. Warum nicht? Weil es nicht so einfach ist. Weil wie viele andere wertvolle Dinge hat die Mündigkeit ihren Preis. Also jetzt zum Preis der Mündigkeit. Kant sagt, dem erwähnten Aufsatz, das ist Aufklärung, Kant sagt, ein großer Teil der Menschen, nachdem sie längst vor fremde Leitung freigesprochen, dennoch gerne zeitlebens unmündig bleiben. Und warum bleiben sie unmündig? Weil, so Kant, es ist bequem, unmündig zu sein. Dann denken andere für mich. Also in der Umkehrschluss von Kants Aussage wäre, es ist unbequem, mündig zu sein. Und was ist daran eigentlich unbequem? Also wenn Mündigkeit, nochmal als Selbstbestimmung verstanden wird, als eine Anspruchsnahme von Rechten und wenn es darin besteht, dass ich sagen kann, alles, was ich gerne hätte, dann ich finde es super bequem. Ich bin also so gesehen, bin ich persönlich ein Musterbeispiel an Mündigkeit. Das Problem ist, wenn der Begriff Mündigkeit etwas Forderndes bekommt und einen in die Verantwortung zwingt, erstens in die Verantwortung und dann auch noch so ein ganz unangenehmer Aspekt der Mündigkeit ist, dass die kritische Distanz nicht nur, ich meine, kritische Distanz, ich bin dazu ziemlich in der Lage, mittlerweile, ich kann unglaublich kritisch mit meiner Umwelt umgehen, angefangen mit meinem Ehemann, meine Kinder, meine Mutter, auch meine Studenten, also ich habe da wahnsinnig viel kritischen Verstand, alles, was man braucht, um mündig zu sein. Mündigkeit aber hat auch noch diesen blöden Charakter, dass diese kritische Distanz sich nicht so sehr auf die Mitwelt richten sollte, als vielmehr auf einen selbst. Kritische Selbsterkenntnis plus Verantwortung, man soll für sein Tun gerade stehen. Also Leute, da hört für mich schon der Spaß auf. Da wird es gar nicht mehr lustig, mündig zu sein. Also zusammengefasst, Selbstbestimmung ja, Fähigkeit zur Selbstbestimmung, naja. Also wenn wir jetzt nochmal zum Mittelalter kurz gedanklich zurückkehren, keiner von uns kann sich vorstellen, irgendwelche Mundherren zu haben oder irgendwelche Herrscher, Fremdbestimmer, ein Ehemann, der also mein Portemonnaie kontrolliert, oder das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Aber Fürsorge, Haftung, Schutz, jemand, der einem die Arbeit abnimmt oder der für meine Dummheiten gerade steht, also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Weil Sie wollen, so die Stelle ist frei. Wenn jemand das jetzt auf sich nehmen will, kann sich nachher bei mir melden. Kann gerne die Verantwortung, die Kosten, all diese unangenehmen Geschichten abgeben. Das Problem ist, ich fürchte, keiner wird sich melden, weil das eine heute geht, wie damals auch nicht, das eine geht nicht ohne dem anderen. Also wir fliegen zum Mond und klonen Melonen und Menschen, aber man hat noch kein Mittel gefunden, wie man Haftung und Entscheidungsgewalt voneinander trennen könnte. Es ist immer als Paket zu nehmen. Das hat sich seit dem Altertum immer noch nicht geändert. Es bleibt, selbst entscheiden kann der, der die Konsequenzen seiner Entscheidung selber trägt. Um die Konsequenzen zu tragen, muss man einen Durchblick haben. Das, was die Erziehungsberater den kritischen die kritische Reflexivität oder die individuell kritische Reflexivität nenne, das ist nichts anderes als, man muss halt durchblicken. Durchblicken heißt sich umfassend informieren, sich Sachkenntnisse beschaffen, was also wirklich beim besten Willen nicht möglich ist, sich auf allen Gebieten, Wirtschaft, Gesundheit, Versicherungswesen und so weiter, man kann sich nicht überall informieren. Das bedeutet, dass man sich manchmal schon auch auf Sachautoritäten verlassen muss, auf Leute, die einfach mehr von der Sache verstehen als wir. Man kann sich verlassen, das heißt nicht, dass man sie nicht dabei auch prüfen soll und in Frage stellen. Also wir können nicht alle Zusammenhänge restlos durchschauen. Wir sollten nicht unendliches Vertrauen haben, also was bleibt? Es bleibt, dass wir nicht drum herum kommen, den Druck der Unsicherheit, das Unbehagen auszuhalten. Und diese Fähigkeit zur Konfliktspannung oder zur Unsicherheitsspannung ist Bestandteil der Mündigkeit, integrale Bestandteil der, wie die Politiker sagen, oder Erziehende, integrale Bestandteil der Mündigkeit ist die Konfliktspannung. Also es ist wirklich, es ist ganz konkret, eine Freundin von mir hat ein Buch mal gemacht über die ungewollte Väterschaft. Und also wissen Sie, so diese, das, was man alles liest, dass man überblicken muss und Entscheidungen treffen und die Konsequenzen dieser Entscheidungen tragen. Man kann nicht immer. Also der Titel dieses Buches über Männer, die ungewollt Vater geworden sind, als Titel hat sie genommen, damit habe ich wirklich nicht gerechnet, weil das der am häufigsten gefallene Satz war in dem Interview, sagte der Zweite, der, aber den wollte sie nicht nehmen, weil das im Auftrag des Ministeriums für Politik und Gesundheitswesen oder sowas war, aber der zweithäufigste Satz war, ich habe mit der doch nur gepennt. Und dann kommt ein Kind, gut. So, ja, wir können nicht alles überblicken, wir können nicht immer alles entscheiden, wir machen Fehler als Menschen. Das ist übrigens das, was uns von den künstlichen Intelligenzen unterscheidet. Sie wissen, dass künstliche Intelligenz macht keine Fehler und deswegen ist sie auch nicht kreativ. Das ist das Problem. Man versucht jetzt irgendeinen Weg zu finden, wie man ihr die Fähigkeit, Fehler zu machen, implantieren kann, um zu sehen, werden die dann auch kreativer dadurch. Gut. Also wir sind kreativ, wir machen Fehler. Der Vorteil davon ist, dass die Fehler zu machen und vor allem die Konsequenzen dieser Fehler zu tragen, ist, glauben Sie mir, die beste Motivation, um kritischen Verstand zu entwickeln. Mein Vater sagte immer, also wer aus den Fehlern nicht lernt, der wird sie wiederholen. Und dann fügte er hinzu, und wer daraus lernt, der findet einen Weg, neue Fehler zu machen. So ist es. Und Oscar Wilde, ich komme zum Schluss, Oscar Wilde sagte auch eine schöne Sache, finde, er sagt, wie schade, dass wir die zwei wichtigsten Entscheidungen unseres Lebens, die Wahl des Partners und des Berufs, dass wir diese Entscheidungen nicht am Ende unseres Lebens treffen können. Pech. Gut, bleiben wir, kann man nicht, bleiben wir bei den realisierbaren Zielen. Selbstverständlichkeit, Reflexivität, Verantwortungsfähigkeit und all diese Begriffe, die vorher gefallen sind, das sind alles große Worte. Für große Menschen, würde ich sagen. Nicht jeder ist ein Held. Nicht jeder ist ein großer Mensch mit viel Mut, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Und dann ist die Frage, womit könnte man so als Normalmensch bedienen? Ich weiß, das muss jeder für sich entscheiden. Sie verstehen, dass ich natürlich bei diesem Thema Teufel tun werde, Ihnen zu sagen, was Sie zu tun haben. Ich kann nur berichten, was für mich vielleicht der Anfang war, sich damit auseinanderzusetzen. Ich dachte, man kann damit beginnen, seine Wahrnehmung zu schärfen. Ich habe vorher als Voraussetzung der Mündigkeit die kritische Distanz genannt und eben zu sich selbst. Also man kann damit anfangen, sich selber kritisch zu beobachten, sich sprechen zu hören und zum Beispiel schauen, ob die Spuren dieses dummen Alltagsdiskurs, wie ihn Broder entlarvt, wie viele diese Spuren in unsere eigenen Sprachen zu finden sind. Eine ganze Menge. Also glauben Sie mir, finden Sie immer. Übrigens, man kann dabei auch noch über andere lästern, ja, dann macht es besonders viel Spaß. Also Sie beobachten sich selber kritisch und lästern noch über die anderen. Ich finde, das ist dann wirklich eine ganz angenehme Erziehungsmaßnahme seiner selbst. Normalerweise auf die Schärfung der Wahrnehmung folgt irgendwann auch die Schärfung des Verstands. Und dann kommt schon fast wie von selbst das Gespür für den eigenen Stil, für die eigenen Werte. Das, was die Pädagogen die Individualität eines einzelnen Menschen nennen. Übrigens, wenn ich von Sprache spreche als Indikator, ich meine jetzt nicht eine elegante Rhetorik, ich spreche nur von der Aussagekraft der benutzten Worte. Die müssen nicht schön sein. Sie müssen nur irgendetwas bedeuten, das sie wirklich meinen. Weil meistens verweisen stereotype Sprachmuster auf stereotype Denkmuster. So ist das. Ja, ich weiß nicht, ob Sie den Wiener Publizisten Karl Kraus kennen, Vorkriegszeit Literat, und er hat diese hellseherische Einsicht geäußert vor dem Zweiten Weltkrieg, dass die Korruption der Sprache allen Übel der Welt den Weg bereitet. Und wenn man Mein Kampf gelesen hätte, dann vielleicht wären wir ein bisschen vorsichtiger, wären die Leute vorsichtiger geworden, weil die Sprache ist entsetzlich. Also, wenn es nach Kants Definition heißt, dass Mündigkeit darin besteht, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, und wenn das Ihnen zu hoch ist, so wie mir manchmal, dann kann man damit anfangen, dass man sich seiner eigenen Sprache bedient und mit der eigenen Stimme redet. Und wenn man damit anfängt, dann irgendwann fängt man an, auch mit seinem eigenen Verstand zu denken. Eigene Stimme reden. Also nach dieser Aussage kann ich, glaube ich, nur noch ein Zitat als Abschlusswort bringen. Also Volker Friedrich hat vorher gesagt, dass ich aus München komme. Ich glaube, das hört man auch, ne? Dass ich aus München komme. Sie werden nicht überrascht sein, dass ich einen bayerischen Philosophen zitieren werde, Karl Valentin, im Zivil- oder im Brotberuf Komiker. Valentin sagte, Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. So ist es mit der Mündigkeit leider auch. Vielen Dank. Sie werden auch natürlich verstehen, dass ich nach diesem Vortrag hier sehr schlecht irgendwelche Weisheiten weiter von mir geben kann. Aber ich würde mich freuen, wenn Sie eine Diskussion unter sich vielleicht jetzt starten, an die ich mich, wenn mir was Kluges einfällt, mich beteiligen werde oder das auch Ihnen überlassen.
Also das war jetzt zum Beispiel ein sehr mündiger Trick, sich einer Diskussion zu entziehen. Klar. Das werden wir natürlich nicht zulassen. Aber
ich sagte, wenn mir was Kluges einfällt, sage ich schon.
Ich gewähre der Referentin eine Denkpause oder eine Sprechpause, indem ich auch ein schönes Zitat von Karl Kraus auspacke, das nämlich passt und mir immer gut gefällt. Der schrieb einmal, es genügt nicht, keinen Gedanken zu haben, Man muss auch unfähig sein, ihn auszudrücken. Das dauert ein bisschen, aber... nun gut, was können wir ganz mündig Frau Mannheimer denn so fragen? Was wollen Sie von ihr noch wissen?
Bitte nur Fragen, auf die ich antworten kann.
Die anderen übernehme ich.
Ja, gut. Aber dann sagst du das, was ich gemeint hätte, wenn ich dazu eine Antwort gehabt hätte. Das hätte ich jetzt. Du formulierst das, was ich gesagt hätte, wenn ich Ahnung gehabt hätte.
Unbedingt und umgekehrt.
Okay. Weil, wenn ich Kant gewesen wäre, also ich hätte es besser ausgedrückt als Kant zum Beispiel.
Da haben wir eine Frage.
Sie haben vorhin gesagt, dass Mündigkeit ein Prozess ist, den ich keiner haben kann, weil es ein Prozess ist, der nicht wächst und nicht abgeschlossen werden kann. Sie schreibt aber, haben Sie auch gesagt, in Demokratie Mündigkeit vor. Wenn jetzt Mündigkeit nicht existiert und nicht abgeschlossen ist, funktioniert das nicht mit Demokratie?
Sie haben gut zugehört.
Ich wiederhole nochmal, damit es alle hören und damit wir es aufs Band bekommen. Also, da Mündigkeit nichts Abgeschlossenes sei, sondern ein Prozess, die Demokratie aber Mündigkeit voraussetzt, wie soll sie dann funktionieren, wenn die Voraussetzung nicht erfüllt ist?
Also, Sie können sich sehr gerne daran beteiligen. Ich würde spontan sagen, so wie die Mündigkeit. Also, bis zu einem gewissen Grad funktioniert sie. Und Sie wissen auch, ich glaube, das war Churchill, der sagte, Demokratie ist eine üble, also ist eine schlimme Systemform, aber immer noch besser als alle anderen, so sinngemäß. Ja? Und sie funktioniert nicht nach unseren Idealvorstellungen, weil das würde bedeuten, damit sie wirklich funktioniert, würde bedeuten, dass wir wirklich sämtliche Parteiprogramme kennen, dass wir diese ganzen Debatten eng beiwohnen und das verfolgen und dann erst hätten wir, vielleicht wären wir in der Lage, uns ein begründetes Urteil binden zu können und dann entscheiden. Das ist, wissen Sie, das Problem mit demokratischen Systemen, sie sind langweilig. Diese Konsensfindung Schritt um Schritt, diese ganzen politischen Debatten darum, das ist so tödlich langweilig, auch noch bei dieser Sprache. Aufregend sind Diktaturen. Super aufregend, da sind alle engagiert, da passiert ja auch was. Und da geht man auf die Straße, wird verletzt, schmeißt mit Steinen, engagiert sich für Freunde, wandert in Knast. Ja, lohnt. Aber eine Parlamentsdebatte von Anfang bis zu Ende, ich schaff's nicht. Also ich mache mir so ungefähr ein Bild, dann frage ich also ein paar kluge Leute, dann vergleiche ich das, dann überlege ich. Und so von diesen Angaben. Machen Sie es anders? Gibt es hier jemanden, der wirklich weiß, wofür er stimmt, wenn er als Wähler in die Urnen, also zu Urnen geht? Volker, du schon, weil du alles liest.
Ja, unbedingt. Ich sehe ja schon so aus. Natürlich nicht. Mir kam gerade in den Sinn, es gibt einen, glaube ich, kanadischen Philosophen, David Nieberg. Der hat ja mal ein ganz amüsantes Buch geschrieben, das heißt Lob der Halbwahrheit. Vielleicht sollten wir uns mal daran setzen, ein Lob des Halbwissens zu schreiben. Dann würden wir uns wahrscheinlich alle wieder kuschelig fühlen.
Also Halbwahrheit und Halbmündigkeit und Halbdemokratie sind allemal besser für mich als Scheinwahrheiten, Scheinmündigkeiten und Scheindemokratie. Und ich glaube, das ist die einzige Alternative.
Ja, weitere mündige Fragen oder halbmündige auch nur. Sollen wir den Spieß umdrehen? Sollen wir ein bisschen fragen?
Ja, fragen wir doch mal. Mhm. Wie fanden Sie meinen Vortrag? Jetzt zeigt sich, ob Sie entscheidungsfähig sind. Also die es gut fanden, die sind mündig und die anderen, die sind halt unreif. Wie die Franzosen bei der Abstimmung zu der Verfassung. Daran können Sie ablesen, also Ihren intellektuellen Grad. Wem es gefallen hat, meine Einführung wäre übrigens gewesen, das Märchen von den Kaisers neuen Kleidern, für die es kennen. Vielleicht muss ich es nicht erzählen, aber so.
Wir können ja mal fragen, wir wollten doch was fragen. Wer kennt denn dieses Märchen?
Also.
Das ist ja so zwei Drittel, würde ich sagen. Und was machen wir mit dem anderen Drittel? Erzähl du mal das Märchen.
Nein, das erzählst du. Nein, das mache ich jetzt nicht.
Nicht?
Ja. Gut, lieber diskutieren. Jetzt habe ich schon die ganze Zeit gesprochen. Ich möchte Sie gerne hören. Ich bin ja extra aus München gekommen.
Ja, bitte.
Nee, das ist aber ein interessanter Punkt.
Ich wiederhole es nochmal kurz fürs Mikro. Ja. Also Ihr Hinweis geht darauf, dass es ja das rechtliche Phänomen gibt, Menschen für unmündig zu erklären. Sie hatten einen Fall in der Familie vor Augen. Wie kann man das einordnen in die Diskussion, die wir heute führen?
Wissen Sie, was wirklich das Interessante an diesem Verfahren ist? Das ist wirklich ein Bereich, in dem sich was getan hat, in dem man einen gesellschaftlichen Prozess der Veränderung und einer echten Emanzipation beobachten kann. Insofern freue ich mich sehr über Ihre Frage. Und zwar früher hat man tatsächlich Leute für plemplem erklärt, ein mündig, zack, nicht mehr geschäftsfähig, nicht handlungsfähig, nicht. Heute ist es ein sehr differenziertes Verfahren und der gegenwärtige Trend geht zu dem, was man Empowerment nennt. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Empowerment bedeutet, Leute, die marginalisiert sind, aufgrund irgendwelcher sozialer Benachteiligung oder aber auch sehr oft Behinderung, auch geistige Behinderung, ihnen die Möglichkeit zu geben, so weit wie möglich an ihrem eigenen Leben teilzunehmen, das also mitzubestimmen. Und das sind keine Scheingeschichten, sondern Sie wissen, früher konnten Sie nicht mal heiraten, Sie konnten überhaupt keine Geschäfte führen. Das hat sich jetzt geändert und das ist eine sehr, sehr erfreuliche Entwicklung, dass man, soweit es geht, prüft, alles, was Sie tun können, sollen Sie selber machen. Und das ist keine Scheingeschichte, das funktioniert wirklich sehr gut. Ja, ich meine, wenn das es hilft einem, denke ich, in der eigenen Familie. Wissen Sie, zu der eigenen Familie, ich glaube, es ist auch natürlich ein Zeichen der Reife, wenn man sich damit abfindet, dass man diesen Schritt überhaupt gehen soll, was oft sehr, sehr schwierig ist. Jemand, den man kennt und oft liebt man auch noch seine Angehörige, ihn innerlich zu entmündigen, ist natürlich ein Stück, ein Stück Abschied nehmen. Bruder. Also es ist auch schon eine Form der Abschiednahme.
Ja, wir haben hier vorne
gewonnen. Ist es nicht auch so, dass in diesem Fall denn die Haftung und die Entscheidungsgewalt
also
teilweise ja.
Ich mache das ganz mündlich fürs Mikro, damit die Leute, die das hinterher mal hören wollen, auch verstehen, was Sie gesagt haben. Also, ob es einen Unterschied nicht ausmacht hinsichtlich einerseits der Haftung und andererseits der Entscheidungsgewalt, die jemand hat oder eben nicht mehr hat, wenn er mündig bzw. entmündigt ist.
Ja, stimmt. Das stimmt. Es sind sehr, sehr komplexe, sehr differenzierte Vorlagen dazu. Aber da haben Sie recht, dass also das, was ich früher als Traum von Wunschvorstellung geäußert habe, dass man das auseinanderdividieren, das kann man haben zum Preis der geistigen Behinderung. Also ich weiß nicht, ob ich wirklich zu dem Preis verzichte, ich dann doch lieber. Dann nehme ich schon lieber die Haftung in Kauf.
Ja, bitte. Mach die Liebe einen unmündig. Haben Sie Erfahrungen in der Richtung?
Also das ist eine Frage, die, glaube ich, jeder von uns genauso gut beantwortet oder nicht beantworten kann. Also ich würde sehr gerne Ihre... Eine schöne Frage. Schöne Frage.
So richtig narrisch, meinen Sie jetzt. Ja.
Manchmal ist das, was man dafür bekommt, wenn er den Preis
wird. Der Unmündigkeit, ja. Was sagen so die anderen dazu?
Ist die Liebe den Preis der Unmündigkeit wert?
Erst haben wir noch nicht gesagt, ob man ihn zahlen muss. Macht sie ein. Also ja, ne, bevor ich meine Meinung sage, würde ich vielleicht etwas von den Damen dazu. Ist jemand schon durch die Liebe entmündigt worden?
Es gibt keiner zu.
Also jedenfalls, es ist schon eine gewisse Einschränkung der Urteilsfähigkeit zu beobachten. Ich glaube, auf diese Antwort könnten wir uns einigen.
Also ich würde
aber bei gleichzeitiger Schärfung der Sinne, das ist das Interessante. Sie schärfen Ihre Wahrnehmung und büßen die Urteilsfähigkeit ein. Das finde ich eine interessante Kombination. Ja, Volker, entschuldige.
Nee, kein Thema. Also ich glaube, da haben wir vielleicht auch geschlechterspezifisch Differenzierungen vorzunehmen. Ich bin mir nicht sicher, ob sich da jeweils die Sinne gleich schärfen. Aber wir haben ja in dem Semester auch den Begriff der Liebe auf dem Programm gehabt schon. Ich würde sagen, wenn man es jetzt in den philosophischen Kontext hebt, dann könnte man von Liebe nicht sprechen, wenn sie einen entmündigt.
Dann ist es nur Sex, oder wie?
Es wäre ja auch mal was, aber nein. Ich denke, das ist. Ich glaube, man muss wirklich unterscheiden zwischen dem, was an Zuständen einen so überkommt in der Phase des Verliebtseins, da würde ich differenzieren, und dem, was Liebe vielleicht ausmacht. Ich glaube, dass Liebe, so wie wir sie vielleicht als philosophischen Topos benutzen, gerade darin besteht, jemanden wirklich zu würdigen.
Ja? Also wir reden so von der echten, tiefen Liebe dann.
Das wäre ja mal was.
Aber es gibt ja auch so drüber reden. Formen, ja. Und was ist, wenn man verknallt ist? Und fangen wir mit Kleinen. Ich habe immer Angst vor diesen Großen, wissen Sie so. Also gut, das Verknalltheit. Reden wir von der Verknalltheit. Ist auch schon nicht schlecht.
Völlig durcheinander geratener Hormoncocktail. Also ganz, ganz schwierig. Da, also kann man sich selbst vielleicht schon mal entmündigen. Ja.
Also beobachten Sie sich dabei. Die Frage bleibt bestehen und dann schauen Sie mal, was es mit Ihnen macht.
Vielleicht helfen Sie uns noch ein bisschen. Sie haben ja das Thema aufgebracht. Was meinen Sie denn genau? Was passiert wann? Wo ist eine Entmündigung oder wie sieht die aus? Also die Entmündigung würden Sie jetzt so beschreiben, die Entmündigung in der Liebe, dass Sie uns, man handelt nicht mehr frei, man wird zu Dingen geführt, verführt, die man eigentlich gar nicht tun möchte.
Also was, aus welchen Gründen auch immer Sie die Konsequenzen Ihrer Handlung dann nicht überschauen können, haften, müssen Sie immer noch dafür, ne? Oder die Konsequenzen tragen, kann ja auch AIDS sein.
Damit hat keiner gerechnet.
Damit hat keiner gerechnet. Mit AIDS hat auch natürlich keiner gerechnet. Nimmt übrigens wieder zu, die Zahlen. So viel zur wachsenden Mündigkeit. Man fragt sich also bei allen Aufklärungskampagnen, also heute müsste nun wirklich jeder wissen, wie weit das geht. Mit der Gefahr, trotzdem stecken sich also die Zahlen steigen. Also die Verdrängungsmechanismen funktionieren offensichtlich auch noch sehr stark.
Vielleicht wollen Sie das heute Abend aber verdrängen. Ich glaube, wenn Sie keine Fragen mehr haben, dann viel Vergnügen beim Unmündigsein. Hin und wieder ist es ja vernünftig, mal unvernünftig zu sein. Schönen Abend.
Tschüss.